Daniel Stehr ist Ökonom und hat ein Buch geschrieben, dessen Klappentext sagt: Daniel Stehr legt eine fundierte Kritik an der Übermacht seiner eigenen Disziplin und deren Einfluss auf die Politik und unser Zusammenleben vor. Und das Buch heißt Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen. Hallo Daniel.
Hallo Holger, vielen Dank für die Einladung.
Wen genau meinst du, wenn du von Ökonomen sprichst?
Das ist eine sehr gute erste Frage, die mir hoffentlich häufiger gestellt wird. Mir geht es um die, was im englischen Bereich als Mainstream Economics bezeichnet wird. Also mir geht es wirklich um die etablierten Wirtschaftswissenschaften, um Ökonominnen in den Top-Institutionen der Welt, also in den hohen Universitäten. Es geht um die Forschung, die in den Top-Fachzeitschriften publiziert wird. Die Wirtschaftswissenschaften an sich sind so eine vielseitige Wissenschaft.
Eben, darum hatte ich mich gewundert. Ich dachte, du kannst doch jetzt nicht alle Ökonomen über einen Kamm scheren. Daniel!
Das stimmt. Aber die Frage ist, wem wird zugehört? Ne? Und das ist so ein bisschen auch der Grundtenor meines Buches. Es gibt ganz viel fantastische ökonomische Forschung, aber diejenigen, die Räume besetzen, so politisch, gesellschaftlich, in Diskursen, die haben alle eine relativ ähnliche Art zu denken und zu arbeiten. Und dann gibt es noch ein bisschen Kritik in dem Buch an so, beziehungsweise Analyse an so grundlegenden Arbeitsweisen von in der Wirtschaftswissenschaft überhaupt. Das heißt, wie wird mit Daten gearbeitet, wie funktionieren ökonomische Modelle, die jetzt, ich sag mal, auch bei heterodoxen Ökonomen oder bei marxistischen Sachen irgendwie gar nicht so viel anders sind, wenn es da um die Analyse von Daten geht. Aber ja, mir geht es vor allem um die Mainstream Economics und das sind halt die Leute, die am Ende in den Talkshows sitzen, wo die Bücher groß besprochen werden und so weiter. Und wie die denken, wie die Wissenschaft verstehen und wie diese Form von Wirtschaftswissenschaft so dominant werden konnte, das ist die Frage, der ich im Buch begegne.
Wie denken die?
Sind wir direkt drin. Es gibt ein schönes Konzept.
Du hast angefangen.
Das stimmt. Ich nehme es auf meine. Es gibt ein schönes Konzept von der US-amerikanischen Soziologin Elizabeth Pop Berman. Und die hat das Konzept die ökonomische Art des Denkens genannt. Im Englischen heißt das Economic Style of Reasoning. Und Reasoning kann man immer nicht ganz so schön übersetzen.
Des vernünftigen Denkens oder des missfolgernden Denkens.
Ja, genau, ist, und auch des Argumentierens. Und was sie meint, ist, dass seit dem Zweiten Weltkrieg eine Form des Nachdenkens über Probleme, über gesellschaftliche und politische Probleme, dominant geworden ist, die aus den Wirtschaftswissenschaften kommt. Und diese Form des Nachdenkens hat bei ihr zwei Elemente. Das eine ist, dass Marktlösungen als optimal angesehen werden. Damit meint sie nicht, dass sie unterstellt, dass alle Ökonominnen sagen würden, Märkte sind perfekt. Das ist einer dieser großen Mythen, so dieses, was man online gerne liest, der Markt regelt schon. Das ist nicht die Art und Weise, wie WirtschaftswissenschaftlerInnen über Probleme nachdenken.
Aber dazu muss man wissen, also der Markt könnte tatsächlich perfekt sein, aber dazu müsste jeder Teilnehmer am Markt über exakt den gleichen Informationsstand, sogar denselben Informationsstand verfügen, um tatsächlich auf dem Markt dann auch die Preise sauber aushandeln zu können. Und sobald da eine Verzerrung ist, darum sage ich immer so gerne, der Arbeitsmarkt ist kein Markt, denn ja, ich habe überhaupt keine Macht als Arbeitnehmer, da irgendwas zu machen. Ich kann nicht mal schnell umziehen für viel Geld. Also der Markt würde regeln, aber er kann es nicht, weil er nicht vollständig ist oder nicht perfekt ist.
Ja. Total, das ist ein wunderschöner Rorschach-Test. Es gibt ein Modell aus den, ich glaube, 50er, 60er Jahren, wo zwei relativ bekannte Wirtschaftswissenschaftler gezeigt haben, unter welchen Bedingungen Märkte effizient sind, also unter welchen Bedingungen sie optimal sind. Und das sind halt, wenn man sich die Liste der Annahmen anguckt, du hast es schon gesagt, perfekte Information für alle. Es darf keine Suchkosten geben, wie das heißt. Das heißt, ich muss sofort alles, was ich wissen will, ohne zeitliche oder finanzielle Kosten zur Verfügung haben. Es darf keine negativen Externalitäten geben. Das heißt, sowas wie Umweltverschmutzung darf es nicht geben. Sowas, dass meine Handlung jemand anderen nerven, darf es nicht geben und so weiter. Wenn man sich diese Liste anguckt, ist die elend lang und dazu kommen noch ganz viele formale Annahmen. Und das ist so ein Rorschach-Test, wo man sagen kann, entweder, okay, wir können zeigen, dass in der Theorie der Markt das beste Verteilungsmittel von Ressourcen ist. Dann versuchen wir so dicht an den optimalen Markt ranzukommen, wie es geht. Oder wir können zeigen, dass der Markt nur in völlig unrealistischen Szenarien optimal ist. Und dann brauchen wir uns auch nicht darum kümmern, ob wir eingreifen in Marktprozesse oder nicht. Und ich glaube, das ist, wie man auf diese Frage reagiert, ist so ein bisschen, wo man politisch in den Wirtschaftswissenschaften steht oder so ideologisch eher gesagt. Genau, und das andere, wo ich noch hin wollte zu Elizabeth Pop Bermans ökonomische Art des Denkens, ist, dass das zweite wichtige Kriterium ist, dass sie sagt, Effizienz als Entscheidungskriterium ist zum Nonplusultra geworden. Was sie in ihrem Buch zeigt, ist, dass Effizienz an sich schon ein Werturteil ist. Also ob ich sage, ich will, dass eine Situation möglichst effizient gelöst wird oder ich will, dass sie möglichst egalitär gelöst wird oder ich will, dass sie für möglichst große politische Stabilität sorgt, was auch immer das bedeuten mag, das ist schon ein Werturteil an sich. Und was sie eben zeigt, ist, dass wir in allen gesellschaftlichen Bereichen sehen, sei es der Klimaschutz, sei es die sozialen Sicherungssysteme, sei es das Gesundheitssystem, dass diese ökonomische Art des Denkens, über Probleme nachzudenken, dass die so dominant geworden ist, dass sie selbst da den Diskurs dominiert, wo Ökonominnen gar nicht mehr anwesend sind. Das heißt, das ist so als Hintergrund, vor dem alles diskutiert wird. Das haben wir implizit als Gesellschaft inzwischen angenommen, dass das die Maßstäbe sind, an denen wir politische Entscheidungen bewerten oder politische Maßnahmen bewerten.
Ja, sogar Alltagsentscheidungen letztlich auch. Also ich meine, das ist, wer war denn das? War das Marx, der vom Totalitarismus des Kapitalismus geredet hat? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, gute Frage.
Es ist lange her, dass ich da mal was gelesen habe. Aber ja, Kapitalismus hat was Totalitäres. Und darum denken wir natürlich, wenn wir auf diese ökonomische Art denken, wie du gerade beschrieben hast, denken wir natürlich auch im Alltag so. Also ja. Ich male meinen Kaffee, während das Wasser kocht und nicht nacheinander. Ja, obwohl es aus Gründen der Achtsamkeit ein viel besserer Ablauf wäre, wenn ich es nacheinander machen würde.
Ja, es ist ja halt am Ende so ein Balanceakt, ne? Das ist ja. Effizienz ist ja auch erstmal per se nichts Schlechtes. Wenn wir sagen, wir wollen die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, effizient einsetzen, dann ist das ja erstmal nichts Böses. Die Frage ist nur, sollte das wirklich das einzige Entscheidungskriterium sein? Sollte es sein, dass unser Gesundheitssystem auf Effizienz ausgerichtet ist? Oder wollen wir uns nicht ein bisschen Ineffizienz leisten, um dafür Menschlichkeit in dieses System reinzukriegen? Und das ist aber was, worüber Ökonominnen in ihren Theorien und Modellen kaum nachdenken können, weil sich das einfach nicht in diese Art dieser Wissenschaftssprache, die dort gesprochen wird, die Art, wie dort über Probleme nachgedacht wird, abbilden lässt. Und das finde ich, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo, glaube ich, ganz viele Leute nicht sofort auf dem Schirm haben, wie einflussreich die Wirtschaftswissenschaften in den letzten 80 Jahren geworden sind und unser Leben beeinflussen.
Du sagst, dass diese Ineffizienzen in die Modelle einzurechnen, dass sie das nicht können, weil ihnen die Sprache fehlt. Ist das Problem nicht ein viel größeres? Ich müsste doch eigentlich jeden einzelnen Menschen und dessen Entscheidungen modellieren, weil die Entscheidungen ja auch nicht nur effizienzgesteuert sind, wie du selber sagtest.
Ja, also, ich glaube, ja.
Selbst wenn ich Fleischesser bin, wenn ich mit Vegetariern zusammen wohne, esse ich plötzlich kein Fleisch mehr. Und das wirkt sich auf meine Konsumentscheidungen aus. Das lässt sich doch gar nicht modellieren.
Das ist ein guter Punkt. Ich finde, ökonomische Modelle oder über ökonomische Modelle nachzudenken, kann total hilfreich sein, weil wir daran einmal, glaube ich, Dinge sehen, die häufig an den Wirtschaftswissenschaften kritisiert werden, die meiner Meinung nach zu kurz greifen. Beispielsweise, dass sie auf unrealistischen Annahmen beruhen, dass sie die Welt zu stark vereinfachen und dass sie zu mathematisch sind. Ich glaube, diese Kritik greift zu kurz, weil sie missversteht, wie Modelle funktionieren. Gleichzeitig ist es bei Modellen ja aber so, und das ist das, was du sagst, ich kann mich nur mit Fragestellungen beschäftigen, die ich gut modellieren kann. Und in dem Moment, wo ich so Entscheidungsprobleme habe oder wo ich so menschliches Verhalten habe, was sich einfach nicht gut modellieren lässt, also nicht ausreichend genau, in dem Moment beschäftige ich mich mit diesen Dingen nicht. Und man kann super viel in mathematische Modelle packen. Man kann da Empathie reinpacken, man kann Altruismus reinpacken.
Man kann Empathie in mathematische Modelle packen?
Du kannst theoretisch in der, um mal ein bisschen technisch zu werden, kannst du in der Nutzenfunktion des Individuums einen Term einbauen, der den Nutzen einer anderen Person berücksichtigt. Und dann kannst du diesen Term kannst du dann als Empathie benutzen, weil dein Nutzen wird beeinflusst durch den Nutzen, den eine andere Person hat.
Okay, aber dann geht meine Kritik an dem Ding ja völlig fehl. Dann lässt sich das ja doch letztendlich mitmodellieren. Es macht nur keiner.
Es wird auch gemacht. Okay. Die Frage ist, was bringt einem das? Also dann habe ich da am Ende einen Ausdruck in der Nutzenfunktion stehen, der mir sagt, dein Nutzen U hängt vom Nutzen U1 von deiner Mitbewohnerin ab.
Deren Nutzen aber von U2 abhängt.
Das ist natürlich eine sehr, sehr begrenzte, sehr seltsame Art, über menschliches Verhalten nachzudenken. Ich glaube, diese Form von Vereinfachung in ökonomischen Modellen ist absolut wichtig und sinnvoll. Aber das kommt natürlich auf den richtigen Anwendungsfall an. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der U-Bahn-Plan der Berliner U-Bahn. Das ist ein völlig unrealistisches Modell der Stadt.
Stimmt, Entschuldigung, ich wohne da.
Ja, aber er hilft natürlich in dem Moment, wenn ich mit der, keine Ahnung, mit der U5 von A nach B kommen möchte und ich habe diesen Plan und ich weiß, wie ich ihn lesen muss, dann hilft mir das natürlich viel mehr, als wenn ich einen super genauen Stadtplan der Stadt habe. Andersrum wird mir dieser U-Bahn-Plan recht wenig bringen, wenn ich die gleiche Strecke zu Fuß gehen möchte. Und das heißt, Modelle, egal in was, müssen immer richtig für den richtigen Anwendungsfall eingesetzt werden. Und ich muss die Grenzen des Modells kennen. Ja, also ich würde das nicht meinem Kind in die Hand drücken und sagen, hier mit dem U-Bahn-Plan kannst du schön Berlin erkunden. Aber gleichzeitig brauche ich keinen super detaillierten Plan, der maßstabsgetreu ist von Berlin, wenn ich einfach nur 4 Stationen mit der U-Bahn fahren will. Und ich glaube, diese Abwägung muss man auch bei ökonomischen Modellen machen. Und da muss man gucken, wann ist es sinnvoll, menschliches Verhalten runterzubrechen, zu vereinfachen, weil wir sagen, naja, in der Masse verhalten die sich ungefähr so. Ja, und das finde ich, das ist eigentlich eine super spannende Diskussion. Wo sind die erkenntnistheoretischen Grenzen von ökonomischen Modellen? Was erlauben sie uns? Was erlauben sie uns nicht? Und ich glaube, diese Frage stellen sich auch in den Wirtschaftswissenschaften die Leute viel zu selten. Das wird im Studium nicht behandelt. Also diese Frage wie, was können wir eigentlich aus Modellen lernen und was können wir nicht aus ihnen lernen? Und indem man sich diesen Fragen nicht stellt, führt das halt dazu, dass man sehr seltsam anfängt, über menschliches Verhalten nachzudenken und anfängt, Modelle aufzustellen, die von rationalen Süchten sprechen oder die Modelle aufstellen, wie rational Kriminalität sein kann und so, wo man dann zu Recht den Kopf schüttelt und fragt, das habt ihr mal mit Forschenden aus anderen Wissenschaften gesprochen?
Ich verstehe dich richtig. Die Modelle, die wir haben, sind nicht schlecht. Oder die Modelle, die Ökonomen haben, sind nicht schlecht. Sie werden nur falsch angewendet.
Ich glaube, häufig werden sie natürlich auch von denjenigen, die diese Modelle erstellen, die sich mit diesen Modellen beschäftigen, die wissen schon implizit sehr genau, was sie damit sagen können. Und um vielleicht mal so einen Eindruck zu bekommen, wie die Wirtschaftswissenschaft als Wissenschaft eigentlich funktioniert. Der türkische Ökonom Danny Roderick, bekannter Globalisierungskritiker, gerade in den frühen 2000ern, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, er hat den schönen Titel auf Englisch Economic Rules, also so ein Wortspiel mit ökonomische Regeln und Ökonomik ist super.
Ach so, okay.
Ja, ja. Rules.
Verstehe.
Und er zeigt darin, und er beschäftigt sich darin mit ökonomischen Modellen. Und was er zeigt, ist, dass Wissen in den Wirtschaftswissenschaften horizontal angeordnet wird. Das heißt, es ist nicht so, dass wir neue Modelle entwickeln und die ersetzen ältere, schlechtere Modelle, wie wir das beispielsweise in der Physik haben, wo die Äthertheorie lange bestimmt hat, wie wir uns vorstellen, wie Licht sich bewegt. Und dann kam Einstein, hat die Relativitätstheorie aufgestellt und dann wurde die Äthertheorie als quasi widerlegt angesehen und die wird heute nicht mehr benutzt. Das haben wir in den Wirtschaftswissenschaften de facto nicht. Es gibt kaum Modelle, die so widerlegt sind, dass man sagt, die werden nicht mehr benutzt. Sondern was Danny Roderick sagt, ist, dass man sich das so ein bisschen wie einen Kleiderschrank vorstellen kann. So, ich habe auch, wenn ich mir einen neuen Mantel kaufe, schmeiße ich vielleicht meinen alten Mantel nicht weg, sondern hänge den daneben.
Ganz nach hinten kommt der dann.
Ja, genau. Und irgendwann verändert sich vielleicht die Mode wieder oder ich habe einen besonderen Anlass, wo ich diesen Mantel brauchen kann und dann benutze ich den wieder. Und so funktionieren ökonomische Modelle auch. Wir reihen die nebeneinander an und dann müssen wir gucken, wir wollen eine Situation analysieren, wir gucken, welches Modell passt am besten zu dieser Situation und was können wir mit diesem Modell daraus lernen. Und das ist, glaube ich, eigentlich eine schöne Art, Wissenschaft zu betreiben.
Das ist auch die Art und Weise, wie ich kennengelernt habe und kennenlerne, wie die Ökonomen arbeiten und wie die forschen. Darum habe ich deine Kritik immer noch nicht ganz verstanden. Müsste deine Kritik sich vielleicht gar nicht gegen die Ökonomie richten, sondern gegen die Leute, die die Ökonomie als falschen Ratgeber hernehmen? Also müsstest du eigentlich sagen, wie die Politiker falsch mit der Ökonomie umgehen?
Ach. Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, weil für mich ist es genau diese Schnittstelle. Also um das mit den Modellen nochmal abzuschließen, ich glaube, das versuche ich im Buch auch klarzumachen, dass ich finde, die große Kritik, die immer an ökonomischen Modellen geäußert wird, die geht, glaube ich, vorbei an der Kritik, wenn man sich damit beschäftigt, wie ökonomische Modelle funktionieren und wie die eingesetzt werden, geht viel von der Kritik verloren, die man hat. Das große Problem ist, wie gesagt, wie kann ich tatsächlich Wissen aus Modellen ziehen? Weil wir haben so eine Catch-22-Situation. Ich brauche Modelle, weil die echte Welt zu komplex ist, um sie zu beschreiben. Weil die echte Welt zu komplex ist, um sie zu beschreiben oder zu durchdringen, kann ich aber die Ergebnisse aus Modellen auch nicht richtig mit der echten Welt abgleichen. Ne? Also wenn ich die Welt komplett verstehen würde, bräuchte ich das Modell nicht. Aber um das Modell mit der Realität abzugleichen, muss ich halt wissen, wie die Realität komplett funktioniert.
Ja, oder du musst einen sehr groß angelegten Menschenversuch letztendlich machen. Inflation in der Türkei. Inflation und Leitzinsen in der Türkei. Das war eigentlich ein wunderschöner ökonomischer Versuch, allerdings in der Realität mit echten Menschen, mit echtem Leid.
Ja, total. Aber das ist ja nicht universell. Also dann weiß ich halt, für ein bestimmtes Land Türkei, für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Situation weiß ich, ob mein Modell gut funktioniert oder nicht. Das bedeutet aber nicht, dass ich bei der nächsten Inflationskrise in, keine Ahnung, Paraguay, dieses Modell wieder anwenden kann. Das ist das, was ich meine. Wir haben keine Universalmodelle, die immer gelten. Aber wenn man sich diesen Einschränkungen bewusst ist, kann es trotzdem hilfreich sein, mit Modellen zu arbeiten. Und jetzt dein anderer Punkt. Ich glaube schon, dass es nichts bringen würde, von außen zu sagen, die Wirtschaftswissenschaften muss so und so funktionieren und wir müssen das und das machen. Das und das müssen Ökonominnen machen, um bessere Modelle zu bauen oder so, dass man das von außen vorschreibt, dass man diese Wissenschaft von außen einhegt. So funktioniert Wissenschaft nicht. Mein Argument ist tatsächlich, dass ich sage, dass die Wirtschaftswissenschaften so dominant geworden sind, hängt mit der Art und Weise zusammen, wie sie arbeiten. Sie sind eine der wenigen Gesellschaftswissenschaften, die so den Anschein einer harten Naturwissenschaft hat, die den Anschein von konkret prognostizierbaren Analysen hat. Das heißt, wir haben konkrete Werte, die da berechnet werden. Und das hat dazu geführt, dass es für PolitikerInnen natürlich wahnsinnig attraktiv ist, so eine Wissenschaft an der Hand zu haben, weil man auf einmal gesellschaftliche Phänomene berechenbar macht oder zumindest scheint es so. Und deswegen glaube ich, das ist einer der entscheidenden Gründe, warum die Wirtschaftswissenschaften so viel größeren Einfluss haben als die Anthropologie, die Geschichtswissenschaft und teilweise auch die Soziologie.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine jeder Ökonom, den du fragst, wird dir bestätigen, es ist eine Sozialwissenschaft, die wir hier betreiben.
Genau.
Aber die anderen Sozialwissenschaften stehen immer unter irgendeinem Verdacht, die Ökonomie eigentlich eher nicht. Jetzt aus politischer Perspektive.
Ja, genau. Und das ist dieses, weil in dem Moment, wo du anfängst, deine kompletten Argumente formal auszudrücken, mathematisch formal.
Sieht alles aus wie ein Naturgesetz.
Genau, und es sieht alles unideologisch aus. Und deswegen konnten sich Ökonomen so über den Dingen stehen inszenieren. Wenn Soziologe anfängt oder eine Politikwissenschaftlerin anfängt, über soziale Ungleichheit zu reden und so nicht mit Zahlen kommt, sondern einfach so mit irgendwelchen Klassenfragen und was auch immer, dann kommt immer sofort dieses ideologische Geschmäckle rein. Wenn Ökonomen aber einfach so empirische Analysen machen, das ist ein schönes empirisches statistisches Modell, was dahinter steht, man kriegt konkrete Zahlen, dann kann man sagen, naja gut, das ist halt, wie die Welt ist. Ich interpretiere das nicht, da geht nicht meine ideologische Vorstellung rein. Das ist natürlich Quatsch, aber dieser Eindruck entsteht. Und diese mathematische Arbeitsweise der Wirtschaftswissenschaften ist tatsächlich ein relativ junges Phänomen. Also noch bis in den 50er Jahren konnte man in Fachaufsätzen lesen, dass Ökonomen sich entschuldigt haben, wenn sie Formeln benutzt haben. Also das war die längste Zeit und die Wirtschaftswissenschaft kommt aus der Philosophie. Ja, also das ist eigentlich auch so, die Politökonomik, die hat ihre Ursprünge in der Philosophie und in der Theologie, wenn man sich Adam Smiths Background beispielsweise anguckt. Und selbst Keynes großes Werk, seine General Theory, die ist fast komplett verbal. Und die ist absolut, ich sag mal, komplex zu lesen. Also die ist nicht gut zugänglich.
Nee, überhaupt nicht. Ich war 19 oder so, habe ich gedacht, das muss ich gelesen haben. Ich hatte damals VWL-LK in der Schule, da muss ich jetzt ran, ich wäre fast gestorben. Aber es war mit wenig Formeln, das stimmt.
Ja, sollte man mit 19 nicht draußen Bierchen trinken und sich nicht mit Keynes beschäftigen. Ich habe es nicht komplett nochmal gelesen, aber es war bei mir auch schon ein bisschen her. Und ich habe nochmal reingeguckt und habe so 50, 60 Seiten nochmal quer gelesen. Und es gibt von, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war Robert Solow, aber nagel mich nicht drauf fest. Der hat irgendwie 10 Jahre, nachdem er den Nobelpreis bekommen hat, den sogenannten, hat er gesagt, die General Theory von Keynes ist beinahe unlesbar und ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, was er wollte.
Okay, und dann versuche ich es auch jetzt mit Mitte 50 nicht nochmal.
Ich glaube, es wird nicht einfacher, je älter man ist, das Ding zu lesen. Ich glaube, das ist. Aber, ne, und das heißt, diese mathematische Arbeitsweise von Ökonomen ist ein super junges Phänomen und da gibt es ganz, es gibt, man ist sich, es ist extrem schwer genau zu pinpointen, woran diese Verschiebung liegt. Da gibt es verschiedene, zum einen so der Abfluss von vor allen Dingen in großen Krisenzeiten aus der Physik, dass Leute, die mit der Physik kein Geld mehr verdient haben, aber dieses Handwerkzeug halt hatten als top ausgebildete PhysikerInnen, dass die in die Wirtschaftswissenschaften migriert sind, weil da die Arbeitschancen besser waren. Das hat man so während der Great Depression gesehen. Dann hat man es nach dem Fall der Berliner Mauer nochmal gesehen. Und immer so in Krisenzeiten gibt es da so eine Bewegung. Gleichzeitig war der Zweite Weltkrieg total entscheidend für diese Entwicklung. Paul Samuelson, einer der großen US-amerikanischen Ökonomen des 20. Jahrhunderts, hat gesagt, so der Erste Weltkrieg war der Krieg der Chemiker, der Zweite Weltkrieg wird als Krieg der Physiker bezeichnet, aber man könnte ihn auch genauso gut als Krieg der Ökonomen bezeichnen, weil es darum ging, wie können wir unsere Ressourcen effizienter einsetzen als der Gegner. Und da wurden super viele, gerade vom US-Militär, Ökonominnen angestellt, die konkrete Berechnungen anstellen sollten. Und das hat auch zu so einer Mathematisierung der Disziplin geführt. Und diese Mathematisierung hat halt eben dazu geführt, dass man als PolitikerInnen sagen kann, naja gut, das ist halt das, was so wie die Welt funktioniert. Das sind die konkreten Zahlen, die ich aus den Wirtschaftswissenschaften habe. Und deswegen ist das die Wissenschaft, auf die wir uns verlassen können und nicht das, was die Philosophinnen oder die Anthropologinnen oder Soziologinnen uns erzählen.
Und es passt natürlich auch ideal zur politischen Rechten und dem, was in Deutschland sich liberal genannt hat, was auch nur eine andere politische Rechte war in meinen Augen. Die Rechte unterscheidet sich von der Linken ja im Wesentlichen dadurch, dass sie irgendeine gesellschaftliche Hierarchie für richtig hält. Früher hat sie sie für religiös richtig gehalten und irgendwie muss ja diese pseudonatürliche Ordnung, die diese Menschen gerne in der Welt sehen würden, die muss ja irgendwie gerechtfertigt werden. Und wie rechtfertigt man die besser als über Pseudonaturgesetzlichkeit, indem du mathematische Formeln über die Gesellschaft schreibst? Also, dass die Empfänglichkeit für sowas hoch ist, kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Ja, das ist die Frage der Hierarchisierung ist ganz interessant, weil eigentlich findet genau diese Hierarchisierung in den Wirtschaftswissenschaften nicht statt, zumindest wenn wir aus so einer Klassenperspektive drauf gucken.
Aber in der Gesellschaft, ich muss ja irgendwie rechtfertigen, dass ich mehr Kohle habe als du.
Ach so, ja, das auf jeden Fall. Nee, also klar, diese Ungleichheit als zwangsläufiges Ergebnis von ökonomischen Prozessen, die wie auch immer effizient sind, das total, ja, das 100%.
Nur warum schaffen es die Linken nicht, das mal aufzubrechen?
Ja, das ist natürlich eine total super große Frage, aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie.
Okay.
Wenn man sich anguckt, was ist die größte linke politische Erfolgsstories der letzten 6 Jahre oder seit Donald Trump, dann würde ich sagen, müssen wir auch in die USA gucken, und zwar nach New York City. Und wir gucken uns Zoran Mamdani an. Ein junger Politiker, der, als er bei den Vorwahlen der Demokraten zum Bürgermeisteramt in New York angetreten ist, bei 2% Bekanntheit oder sowas rumkrebste. Und der innerhalb von Rekordzeit mit einer super guten Kampagne es geschafft hat, den Establishment-Kandidaten Andrew Cuomo zu schlagen, das Ganze zweimal, und quasi im Prinzip gegen das komplette Partei-Establishment der Demokratischen Partei sich durchzusetzen und die Menschen zu überzeugen. Und wie hat er das geschafft? Häufig wird ja so gefordert, wir brauchen so einen linken Populismus, der dem rechten Populismus entgegentritt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob linker Populismus so funktionieren kann.
Eigentlich nicht. Nee, weil
eben, würde ich auch sagen. Weil ja. Diese Menschen, also Populismus schwingt ja auch immer so eine eigentlich unzulässige Vereinfachung von komplexen Dingen drin.
Genau, das kriegen die Linken nicht hin. Darum schlagen die sich ja ständig die Köpfe darüber ein, wer denn jetzt der richtige Linke ist.
Ja, und was man aber bei Zoran Mamdani gesehen hat, ist, das ist, was man in den USA als Kitchen Table Topics bezeichnet. Das heißt, was sind die Probleme der Menschen? Und er hat gesagt, unsere Stadt ist zu teuer. Hier sind die 4 Dinge, die ich machen werde. Ich mache die Busse gratis, ich sorge für eine kostenlose Kinderbetreuung, ich werde die Mieten deckeln und ich werde irgendwie so von der Stadt betriebene Supermärkte so als Testprogramm einführen. Er hat gesagt, das verspreche ich euch, dass ich das mache. Daran könnt ihr mich messen. Und das sind konkrete Dinge, wo Menschen sofort eine Vorstellung haben, was passiert, was macht er für uns. Er hat jetzt nicht von irgendeinem Systemwechsel gesprochen. Es ging da nicht um diese großen Konzepte. Und natürlich spielt eine Rolle, dass er super charismatisch ist, dass er sympathisch ist. Aber ich meine, er ist ein Anfang 30-jähriger gläubiger Moslem, der, ich sag mal so, es gab Zeiten in den USA, da hätte es auch medial schwierig gehabt, ernst genommen zu werden. Aber dadurch, durch diese Art, wie er Politik angegangen ist, hat er den Menschen halt Vertrauen gegeben, dass er sagt, hieran könnt ihr mich messen, daran möchte ich beurteilt werden von euch. Und dass man jetzt sieht in den ersten Monaten seiner Amtszeit, dass er sofort Dinge umsetzt und dass er super hohe Zustimmungswerte hat. Das ist, glaube ich, kein Zufall. Und ich glaube, davon kann man lernen. Nicht, dass wir jetzt in allen Orten den nächsten Zoran Mimdani brauchen, sondern dass wir Menschen konkret, wenn es um politischen Wahlkampf und so geht, konkret sagen müssen, was machen wir für euch konkret, wie beeinflusst euch das? Und ich glaube, das kann so eine Form von linker Politik sein, in der ich so Hoffnung sehe, dass man damit diesem rechten Populismus was entgegenstellen kann.
Nur hast du ja noch das Problem, du hast die ökonomische Art des Denkens, die den kompletten Alltag durchdringt. Das heißt, die politischen Gegner und Gegnerinnen einer solchen Politik, wie Mamdani sie verspricht oder wie er sie vorhat, werden immer wieder diese ökonomische Art des Denkens auspacken und immer wieder mit ihrer Pseudonaturgesetzlichkeit gegen dich argumentieren, because it's the economy. Das heißt doch aber, es muss doch die ökonomische Art des Denkens sich erstmal ändern, bevor wir es überhaupt schaffen können. Und wenn es nur punktuell ist, wie Mamdani in New York, überhaupt auch mal an der Realität was zu verändern. Sie tatsächlich die Wohlfahrt zu erhöhen, und zwar für alle und nicht nur für wenige.
Ja, total.
Also wie kriegen wir das Denken geändert? Also wie kriegen wir das neue Denken, sage ich mal, in die Universitäten?
Wie gesagt, ich glaube, diese Form des Nachdenkens über ökonomische Prozesse, die wird man aus den Wirtschaftswissenschaften gar nicht rausbekommen. Und das finde ich auch nicht schlimm. Wir erwarten ja auch nicht beispielsweise von einer Molekularbiologin, dass sie jetzt auf einmal die Stringtheorie mitdenkt. Ne? Jede Wissenschaft hat ihre Grenzen. Es gibt keine universale Gesellschaftswissenschaft, die alle Phänomene erklärt. Das heißt, wenn wir die Wirtschaftswissenschaften in ihren Grenzen, mit ihren Methoden, ihre Fragestellung machen lassen, ist das vollkommen okay. Und dass die sich nicht zu allem äußern können und dass sie nicht für alles eine Lösung haben, vollkommen okay. Der andere Punkt mit dieser ökonomischen Art des Denkens, das ist kein festgeschriebenes Naturgesetz, dass diese Form des Nachdenkens den öffentlichen Diskurs dominiert. Zoran Mimdani hat es in New York sehr klar geschafft zu sagen, mir geht es nicht um Effizienz. Gratis Busse für alle sind nicht effizient, sind nicht der effizienteste Einsatz des Geldes, den wir haben können. Aber es erleichtert für viele Menschen das Leben, deswegen mache ich das.
Und ja, aber das muss ja gegenfinanziert werden.
Ja,
zack, bin ich wieder in der ökonomischen Art des Denkens.
Ja, und das ist ja auch, er hat ja diese Wealth Tax, da gibt es ja gerade große Verhandlungen mit der Gouverneurin von New York State und so weiter. Aber sowohl in Deutschland als auch in New York ist Geld da, wenn man was umsetzen will. Man muss, aber klar.
Hat schon Heiner Geißler gesagt, ja. Ja. Wir haben Geld wie Dreck.
Es ist natürlich immer so, und das stimmt natürlich, dass man auch irgendwie Realpolitik machen muss. Ne? Also ich muss irgendwie in den bestehenden Grenzen, die ich habe in einem Haushalt, oder die politischen Grenzen, in denen ich mich bewegen kann, wenn ich gewählter Vertreter, Vertreterin bin, er muss sich natürlich auch irgendwie in diesen Grenzen realistische Dinge versprechen oder damit Wahlkampf machen. Und das hat Mamdani gemacht. Er hat relativ klar gezeigt, wie er das finanziert. Aber trotzdem, es geht auch hier, es gibt kein Naturgesetz, dass wir so über gesellschaftliche Probleme nachdenken müssen, dass dieser ökonomische Fokus immer ganz vorne steht. Und ich glaube, das sind Sachen, die sich relativ schnell verändern können. Mein Lieblingsbeispiel für wie schnell sich der ökonomische Ansatz, über Probleme nachzudenken, durchgesetzt hat, ist im Klimaschutz. Du wirst dich bestimmt auch noch erinnern, wenn es in den 90er Jahren, als ich ein Kind war, darum ging, was sind die größten Klimabedrohungen, ging es nicht so sehr um die Erderhitzung, sondern bei mir war es immer das Ozonloch.
Das stimmt, das Ozonloch, der saure Regen. Ich bin aber, glaube ich, ein paar Jahre älter noch. Ja.
Ja, aber das ist so, das war so, in den 90ern hatten alle Riesenangst vorm Ozonloch. So, was hat die internationale Staatengemeinde gemacht? Die hat sich getroffen in Montreal, es gibt das Montreal-Abkommen, und da wurde sehr sehr detailliert beschlossen, dass diese ozonzersetzenden Stoffe, alle voran FCKW, die in Kühlschränken eingesetzt waren und als Kühlmittel, dass die verboten wurden.
Aber wir hatten auch schon Ersatz in der Pipeline.
Aber trotzdem haben nicht, wenn man sich anguckt, wie dieses Abkommen, dieses Montreal-Abkommen finanziert, es wurde eben nicht nur einfach verboten, sondern man hat gesagt, okay, wir finanzieren in ärmeren Ländern die Umstellung auf diese Sachen. Wir investieren in Forschung. Es gab natürlich Ersatzstoffe irgendwie, aber die waren eigentlich in dem Sinne nicht effizient, weil die teurer waren. Die waren nicht so gut, nicht so einfach produzierbar, da musste relativ viel umgestellt werden. Aber was gemacht wurde, es wurde verboten. Es wurde gesagt, wir setzen hier nicht auf eine effiziente Marktlösung. Wir führen keine FCKW-Steuer ein und lassen die Märkte das von alleine, sondern es wurde verboten. Und als Timor-Leste, ich weiß gar nicht, wann irgendwann Mitte der 2000er eingetreten ist, war das Montreal-Abkommen das erste UN-Abkommen, was von allen Staaten der Welt ratifiziert wurde.
Unvorstellbar heutzutage, ja.
Genau, und wenn man sich heute anguckt, wie wir über die Klimakatastrophe nachdenken, es ist natürlich nicht ganz vergleichbar, dass wir sagen, wir verbieten CO2. Aber dass wir die einzigen Möglichkeiten sowas ist wie diese Cap-and-Trade-Systeme, dieser Emissionshandel in Europa. Oder dass wir sagen, alles läuft über CO2-Steuern. Und nur diese Dinge werden nicht funktionieren. Aber dass wir gar keine andere Vorstellung haben, wie wir darüber nachdenken können, diese Probleme zu lösen, als in diesem Marktsetting. Das ist, glaube ich, innerhalb von knapp 2,5, 3 Jahrzehnten hat sich da sowas verändert, dass es gleichzeitig aber auch so ein bisschen hoffnungsvoll ist, dass man das natürlich, diese Form über Dinge nachzudenken, dass sich die auch wieder, ich sag mal, zurückverändern kann. Dass wir andere Dinge wieder in den Mittelpunkt stellen.
Nur, wer wird diese anderen Dinge in den Mittelpunkt stellen? Also die Politik wird einen Teufel tun, sich dieses Werkzeug nehmen zu lassen, Dinge als naturgesetzlich erscheinen zu lassen. Die Mittler zwischen Politik und restlicher Welt, sind die gefragt? Ist das deren Job?
Ich glaube, dass die Medien und der Presse an sich kommt natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor zu. Also das ist, wenn ich zu jeder so, ich sag mal, wirtschaftspolitischen oder gesellschaftspolitischen Frage 50% Ökonominnen frage und 50% teilen sich die anderen Gesellschaftswissenschaften, wenn überhaupt, dann setze ich natürlich eine Form des Arguments in der öffentlichen Debatte, die darüber bestimmt, wie Menschen über dieses Problem nachdenken. Das heißt, medial besteht da natürlich eine absolut, absolut große Verantwortung. Aber ich glaube, es ist ein Irrglaube zu denken, dass einzelne Akteure diese großen gesellschaftlichen Veränderungen irgendwie beeinflussen können. Und wenn man darüber nachdenkt, wieso Veränderungen passieren, dann finde ich das Bild von dem deutschen Harvard-Historiker Beckert, der gerade seine 1200 Seiten Kapitalismusgeschichte geschrieben hat, finde ich wahnsinnig faszinierend, weil er sagt, der Kapitalismus hat eigentlich 1000 Jahre früher angefangen, als wir meistens zählen. Und er sagt, damals gab es kapitalistische Inseln in der nicht-kapitalistischen Welt. Es gab irgendwelche Händler, Handelsgilden, die quasi kapitalistisch organisiert waren, ohne dass das System, in dem sie sich bewegt haben, kapitalistisch waren. Und Beckert argumentiert dann so ein bisschen vereinfacht, weil 1200 Seiten kriege ich jetzt nicht so. Aber er sagt im Prinzip, dass diese kapitalistischen Inseln dann, als das bestehende System zusammenbrach, der Feudalismus, dass die so an Einfluss gewonnen haben, dass die Möglichkeit hatten, quasi in die Gesellschaft durchzubrechen. Und dass sie damit die Richtung, in die es gesellschaftlich ging, maßgeblich mitbestimmen können. Und das war natürlich nicht ein einzelner Händler irgendwo aus Damaskus, sondern das war eine Bewegung, wo man gesehen hat, gewisse Strukturen funktionieren im Kleinen und dann, als diese großen Strukturen, die da drüber stehen, weggebrochen sind, haben sich diese Strukturen durchgesetzt. Und ich glaube, so kann man auch über jetzt unser aktuelles System nachdenken. Dass es nicht darum geht, dass wir jetzt sofort im Bundeskanzleramt, sofort in allen Medien diesen Bruch haben mit dem Status quo, dass wir diese ökonomische Art über Probleme nachzudenken, diese Naturgesetzlichkeiten von ökonomischen Prozessen, dass wir die nicht von heute auf morgen komplett auswechseln müssen, sondern dass wir immer wieder kleine Inseln schaffen müssen, wo wir rausgehen aus diesen Denkmustern ausbrechen. Und das kann im super kleinen sein, sag ich mal bei mir lokal, dass ich mich in meiner Nachbarschaft irgendwie organisiere. Das kann natürlich aber auch in einem größeren Kontext sein, wenn man sieht, wie die Linkspartei beispielsweise Wahlkampf bei der letzten Bundestagswahl gemacht hat. Das war ja so eine Alternative zu dem, was bis dahin auch für das die Linkspartei stand, sage ich mal, lange unter Sarah Wagenknecht und so. Und das kann natürlich das können natürlich so Schablonen sein und so, wo man sieht, wie es anders gehen kann. Und es wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es wird vor allem nicht einzelne Akteure haben die Macht, das zu ändern. Aber ich glaube, je mehr wir diese andere Form des Nachdenkens über gesellschaftliche Prozesse, wo Solidarität, Gerechtigkeit, politische Stabilität im Vordergrund steht, wenn wir die immer weiter forcieren, dann können wir schon peu à peu einen Wechsel sehen in der Wahrnehmung, wie wir über Probleme nachdenken. Das glaube ich schon.
Aber dass diese kapitalistischen Inseln damals auf die Gesellschaft, auf die gesamte Gesellschaft ausgreifen konnten, könnte allerdings auch ein Hinweis darauf sein, dass es tatsächlich eine Art natürlicher Ordnung gibt, in die irgendwie dieses System so strebt.
Ach, das, oder? Das glaub,
also
Das ist so ein bisschen das.
Ist mir auch persönlich ein bisschen zu esoterisch, was ich da gerade formuliert habe. Aber irgendwie, es ist ja schon verblüffend. Also es ist ja nicht. Ich glaube, du kannst mit dem rechtesten, rückwärtsgewandtesten Rechtskonservativen der Welt dieses Gespräch führen und der würde dir überwiegend zustimmen und würde sagen, ja, wir denken halt auf eine bestimmte Art und Weise über die Welt. Na, aber das ist ja auch richtig so, sonst würde es ja nicht funktionieren. Wer halt hat recht. So, nee.
Also ich glaube, dass wir natürlich alle über eine bestimmte Art über die Welt nachdenken, die für uns richtig erscheint, ist glaube ich, so eine Tautologie. Ne, das ist so, das definitiv. Aber ich finde ich glaube, man unterschätzt, wie sehr sich denn doch Gesellschaften über einen verhältnismäßig langen Zeitraum formen lassen, wenn es einen gebündelten Versuch dazu gibt. Ich glaube, ein schönes Beispiel dafür ist die neoliberale Wende der 70er, 80er Jahre.
Ja.
Diese Erzählung wird ja häufig begonnen mit, wir haben Ronald Reagan in den USA, wir haben Margaret Thatcher in Großbritannien.
Und genau, die Generation danach waren dann Blair und Schröder hier in Deutschland, also Blair in UK und Schröder hier in Deutschland.
Genau, und Bill Clinton in den USA. Und wo man sagen kann, so selbst die vermeintlichen sozialdemokratischen oder Mitte-Links-Kandidaten haben diese neoliberale Politik nicht nur fortgeführt, sondern haben sie auf ihre Spitze getrieben. So in den USA war Bill Clinton der wahrscheinlich neoliberalste US-Präsident, den es gab. Große Verantwortung mit für die globale Finanzkrise 7-8. Durch seine Deregulierung. In Deutschland war es eben die rot-grüne Regierung, die größte neoliberale Politik durchgesetzt hat mit der Agenda 2010. Aber wenn man sich anguckt, woher diese neoliberale Wende kommt, dann muss man halt im frühen 20. Jahrhundert anfangen. Dann fängt man an in Österreich bei Ludwig von Mises, ein großer Mentor von Friedrich Hayek. Dann sind wir bei Friedrich Hayek, bei diesen österreichischen Ökonomen, die schon in den kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, in diesen Zwischenkriegsjahren, gesagt haben, der Liberalismus, wie wir ihn kennen, ist am Ende, durch die Great Depression und so weiter. Der Liberalismus hat nicht funktioniert. Der politische Liberalismus hat einen schlechten Ruf inzwischen. Wir wollen uns aber auch nicht in diese New Deal Era unterordnen. Und dann haben sie eben angefangen, den Begriff des Neoliberalismus zu prägen. Dann hat Friedrich Hayek nach dem Zweiten Weltkrieg die Mont Pelerin Society gegründet, die größte neoliberale Lobbyorganisation. In den USA wurde an der University of Chicago die Chicago School gegründet, wo Milton Friedman als bekanntester Vertreter quasi neoliberale Wirtschaftswissenschaft in den Mainstream getragen hat. Und wenn man sich anguckt, und das, man darf das nicht wie so eine Verschwörung sehen, aber die Mont Pelerin Society hat es auf extrem beeindruckende Art und Weise geschafft, Ressourcen zu bündeln. Es gab bis in die 90er Jahre herein weltweit deutlich über 100 Thinktanks, die mehr oder weniger mit der Mont Pelerin Society verbunden sind, die neoliberale Ideen in ganz vielen verschiedenen Ländern der Welt durchgesetzt hat. In Deutschland ist es beispielsweise die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die da ganz weit vorne mit ist. Und was diese Institutionen geschafft haben, die Chicago School, die Mont Pelerin Society, ist, dass sie eine Form des Denkens kultiviert haben, finanziell gefördert haben, an Universitäten etabliert haben, sich gegenseitig vernetzt haben, die eben dieses neoliberale Weltbild hat. Und als dann in den 70er Jahren durch die Stagflation, das heißt diese, wo man hohe Inflation bei gleichzeitig hoher Arbeitslosigkeit und geringem Wirtschaftswachstum hatte, was bis dahin so als nicht miteinander vereinbar galt, als durch die Ölpreisschocks so der Keynesianismus und diese Form des gelenkten Kapitalismus irgendwie wie so an seine Grenzen kam und in diese Krise kam, war halt diese Ideologie da, die sagen konnte, okay, wir haben, das hat nicht funktioniert, das seht ihr, wir haben die Lösung. Und das finde ich ist eigentlich, wenn man sich anguckt, wie das vonstatten gegangen ist, dann sind die Leute, die sagen, man kann die Weltwirtschaft nicht planen, man kann die Wirtschaft nicht planen, weil es zu komplex ist, weil nur Marktstrukturen können das da, das ist so
die
einer
haben
der...
Genau das haben sie getan, sie haben sie geplant.
Genau. Und das finde ich total spannend. Und das zeigt aber auch, dass man braucht Ressourcen. Also da sind Unmengen an Gelder reingeflossen, um diese Ideen zu finanzieren. Friedrich Hayek zum Beispiel, als der dann in Chicago war, die Universität wollte ihm keine Professur geben, weil sie gesagt haben, du bist vielleicht einflussreich, aber du bist kein guter Ökonom. Und dann gab es halt ein neoliberales... So NGO-mäßig, also so eine
Think Tank.
Ja, es war nicht ein Think Tank, das war im Prinzip eine Stiftung, eine neoliberale Stiftung, die gesagt hat, ja, wir finanzieren hier von Herrn Hayek die Professur im, das hieß dann Committee on Social Thinking oder so, wo sie ihn dann hingepackt haben. Also der war da nicht mal als Ökonom angestellt und wo man denkt so, okay, du erzählst mir seit 40 Jahren, dass nur Marktstrukturen alles lösen, aber hast dich auf dem Markt für Ökonomen nicht durchgesetzt und dann kommt halt ein reicher Mensch und finanziert dir deine Professur, damit du davon leben kannst.
Na, aber jetzt hat sich diese Ideologie ja durchgesetzt. Wir erkennen noch nicht mal, dass es eine Ideologie ist, sondern wir haben so das Gefühl, als wäre das halt, wie es gehört. Als wäre das, ja, im Grunde ja, die natürliche Ordnung. Oder als würden wir zumindest in eine natürliche Ordnung der Dinge streben, in der unsere Art zu wirtschaften und vor allen Dingen auch unsere Art des ökonomischen Denkens die richtige ist. Weil natürlich diejenigen Menschen, denen dann auch zugehört wird, also Menschen wie du, wie ich, wir sind jetzt sehr klein vielleicht in unserer Reichweite, aber es gibt ja auch noch viel größere, die profitieren natürlich auch persönlich in enormstem Maße davon, diese Art und Weise zu denken verinnerlicht zu haben. Ja. Also wenn du verstanden hast, wie du dieses Spiel zu spielen hast, dann schwimmst du ja die ganze Zeit oben. Das heißt, die Leute, die das Geld haben, werden einen Teufel tun, jetzt eine Stiftung zu finanzieren, die ihnen selbst das Wasser abgräbt.
Es ist halt, dieses Stiftungsding ist natürlich immer so eine,
ja,
slippery slope, weil das ist
naheliegende Beispiel gewesen. Aber ja, das Problem ist ja einfach, ich meine, du hast genug Multimillionäre, Milliardäre, die tatsächlich über einen unglaublichen medialen Hebel verfügen können, wenn sie nur wollen.
Ja.
Die werden diese Idee des nicht-ökonomischen Denkens mit Sicherheit nicht in die Welt tragen wollen. Das muss irgendjemand anders machen, aber dieser jemand anders hat nicht genug Geld, um einen großen medialen Hebel in Bewegung zu setzen.
Das stimmt, aber man sieht ja diese Krise der neoliberalen Ära. Es gibt ja eine elendlange Diskussion, ist der Neoliberalismus am Ende, ja oder nein? Ich glaube, das führt hier ein bisschen zu weit. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Neoliberalismus transformiert sich gerade in so eine Form von völkischem Neoliberalismus, wie wir das in den USA erleben. Aber trotzdem muss man ja konstatieren, dass die Vorstellung, wie unsere Wirtschaft funktioniert aus den 80er, 90er, 2000er Jahren, dass die heute nicht mehrheitsfähig ist.
Ja, nee, das war ja damals, gab es ja noch den, wie hieß dieser rationale Agent, der Homo Economicus. Der ist ja selbst in den Talkshows gestorben, schon vor einigen Jahren.
Also das ist, ja. Ja, und wenn wir uns angucken, dass das wahrscheinlich das größte Symptom der Krise der westlichen Demokratien unserer Zeit ist Donald Trump. Und Donald Trump ist ja jemand, der komplett gebrochen hat mit dieser Vorstellung, dass ökonomische Gründe das Wichtigste sind. Ne? Also das ist ja eigentlich, wenn man ganz, ganz zynisch sein will, ist Donald Trump das Symbol dafür, wie schnell und wie radikal sich auf höchsten politischen Ebenen etwas verändern kann. Das, was Donald Trump an Politik macht, hat ja nichts mit dem zu tun, was irgendein Mensch bei gesundem ökonomischen Verstand empfehlen würde. Und angefangen von der Zollpolitik bis alles Mögliche, das ist ja Wahnsinn. Und da würde ich auch immer, wenn Leute sagen, okay, Donald Trump ist der Beweis, dass der Neoliberalismus kaputt ist, würde ich sagen, ja, guckt euch mal das Project 2025 an, was dahinter steht, die für Privatisierung von Schulen und so weiter sind und die ja Trump schon so ein bisschen lenken, würde ich sagen, vielleicht nicht den Tag vor dem Abend loben, aber trotzdem zeigt das ja, wie schnell sich was verändern kann, wenn ein Mensch irgendwie den Puls der Zeit findet und irgendwelche Ressentiments bei ihm schüren kann, glaube ich schon, dass das theoretisch auch von der anderen Seite gehen könnte.
Ne? Ja, aber warum, mal ernsthaft, ich lebe in Berlin. Ja? In Berlin, wir haben eine Wohnungskrise seit über einem Jahrzehnt. Wir werden hier von CDU und SPD regiert und nicht von der Linkspartei, die tatsächlich immer und immer wieder genau diese, wie sagtest du, Kitchen-Table-Topics anspricht. Also, woher ziehst du die Hoffnung? Das wundert mich gerade. Ich denke so, ja, kommst du gar nicht an gegen diese Vögel.
Das ist vielleicht so mein Naturell. Ich könnte, wenn ich jetzt den Kopf in den Sand stecken würde und denken würde, das macht alles keinen Sinn mehr, wir können eigentlich auch aufhören, das würde mir widersprechen. Und ich möchte meine hoffnungsvolle Haltung auch nicht als Naivität verstanden wissen und so als, das wird schon alles gut, wir müssen nur dran glauben. Das glaube ich nicht. Das ist ein extrem harter Kampf. Und hätte ich die Antwort, warum man seit in Deutschland gefühlt seit, was weiß ich, seit Helmut Kohl denkt, wir müssen CDU wählen. Ich weiß es, wenn ich die Antwort hätte, würde ich wahrscheinlich viel Geld irgendwo in der Politikberatung verdienen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, was die Leute konkret dazu führt, dass sie Parteien wählen, die offensichtlich Verwalter von einem Status quo sind, den eigentlich niemand haben will. Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das alles vorbei ist und dass es nicht relativ schnell Veränderungen auch zum Guten geben kann, wie wir sie jetzt in den letzten 10 Jahren leider zum Negativen gesehen haben. Und ja, da sehe ich auch so ein bisschen mein Sinn drin, dass ich versuche nachzudenken, wie das sein kann. Und
geht's uns noch zu gut? Kann es das sein?
Das ist so das.
So, weißt du, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis? Also sind wir so satt, dass wir nicht mehr über unseren eigenen Tellerrand gucken können?
Das finde ich, das ist ja auch so, Ulf Poschert hat das ja auch mal gesagt, das gibt es ja auch von rechter Seite, dieses Argument, wenn die sagen, warum wählen nicht 50% AfD oder so. Ich wehre mich so ein bisschen gegen diese Form des Arguments, weil ich glaube, es geht in Deutschland schon echt vielen Menschen nicht gut, die auch regelmäßige existenzielle Bedrohungen haben. Ich bin, so, das ist auch meine eigene Prägung, ich bin als Sohn von einer alleinerziehenden Mutter in Ostdeutschland nach der Wende groß geworden. Und ich habe ja auch gesehen, wie meine Mutter dann später gewählt hat. So, und ich weiß nicht, woran, also sie, um Gottes Willen, meine Mutti ist nicht recht. Also
mir geht's bei dieser ja. Frage nach dem zu gut gehen gar nicht mehr so sehr um Wahlentscheidungen, sondern wirklich um, wie du es gesagt hast, die ökonomische Art des Denkens. Muss ich erst richtig heftig erschüttert werden, bevor ich anfange darüber nachzudenken, wie ich eigentlich denke, wie ich mir die Welt mache?
Also was für dieses Argument spricht, ist natürlich die Corona-Pandemie. Das war das erste Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs, dass nicht ökonomische Argumente, zumindest am Anfang der Krise, im Vordergrund standen. Es gibt da wahnsinnig tolle Zeitdokumente auch von Ökonominnen, die in verschiedenen so Taskforce saßen, wo die dann erzählen, dass sie in den ersten Wochen, Monaten komplett ignoriert wurden von allen anderen WissenschaftlerInnen, die da saßen, weil man gesagt hat, ja, okay, ihr haltet euch jetzt mal zurück. Und wo sie dann später ihre Kompetenz einbringen konnten, aber niemals dominant waren. Und das sind ganz interessante Dokumente, die, wenn man sich anguckt, wie Ökonominnen über diese Zeit sprechen. Und da muss man sagen, da ging es am Anfang erstaunlich wenig darum, im deutschen Diskurs oder so, was macht das mit der Wirtschaft? Sondern es war klar, wie können wir Menschenleben retten? Und wie können wir die Vulnerablen einer Gesellschaft schützen? Und dieser Impuls, gerade am Anfang, der ist natürlich, auf der einen Seite ist es hoffnungsvoll, man sagt, es geht doch. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ich möchte nicht nochmal durch eine globale Pandemie. Von daher, ja, es ist, ich will mich nicht darauf einlassen zu sagen, es geht uns allen zu gut und es muss erst viel schlimmer werden, damit wir Veränderung haben können. Vielleicht ist ein bisschen was dran, aber ich glaube, es geht auch anders. Ich glaube, man kann Menschen auch mobilisieren mit einer Vision, die gerechteres Miteinander in den Vordergrund stellt, was trotzdem erreichbar wirkt. Und ich glaube eher, dass es für viele so diese Angst des Unbekannten ist, so the devil you know mäßig. Also es ist besser, das Schlechte, was ich kenne, als das...
Ja, man sagt ja schon, es fällt uns leichter, uns das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus.
Ja.
Nur das ist... Ich drehe mich natürlich im Kreis, ne? Wenn du sagst, ja, wir könnten ja vielleicht mal ein gerechtes Miteinander priorisieren. Ja, Daniel, wer soll das denn bezahlen?
Ich glaube, diese Frage des Bezahlens ist natürlich, das ist so ein absolutes...
Das ist wahrscheinlich der Kern des ökonomischen Denkens, ne? Weil also ich auch immer denke, so, Moment mal, wenn wir uns das Sozialsystem, das wir haben wollen, nicht leisten können, dann müssen wir halt die Einnahmen erhöhen. Selbst Jeremy Fragrance hatte erkannt, dass wenn du mit 1.000 Euro nicht auskommst, du mehr als 1.000 Euro brauchst.
Ich hatte dieses Video vergessen.
Gern geschehen.
Danke, das ist...
Also, eigentlich ist ja die Frage, warum, ne, wir müssen mehr einnehmen. Stattdessen reden wir mal darüber, dass wir Dinge nicht bezahlen können, als wäre das Geld, das vorhanden ist, als wäre es eine feste Größe.
Ich finde es ganz schön, dass du das nochmal ansprichst, weil diese Frage, unendliche Bedürfnisse stehen begrenzten Ressourcen gegenüber, das ist die Kerndefinition der Wirtschaftswissenschaften. Und darin liegt, glaube ich, ihre Daseinsberechtigung, weil die Frage, wie gehen wir mit begrenzten Ressourcen um, einfach das als Frage, ist eine Frage, die zentral ist und die, glaube ich, auch für immer zentral in der menschlichen Dasein sein wird. Weil wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, ach, jetzt sind alle meine Bedürfnisse erfüllt und ich habe ja noch Zeug übrig. Das wird nicht passieren. Ich glaube aber dieses, wir können uns das nicht leisten, das ist so eine, dieses Framing geht, glaube ich, schon eigentlich vorbei am Kern der Dinge, weil wir leben ja nicht in einer Krise der, ich sag mal, der Verfügbarkeit von Ressourcen. Also natürlich, man kann jetzt, wenn man die Klimakatastrophe nimmt, dann sollten wir weniger CO2 ausstoßen, Ressourcen verbrauchen und so weiter und so fort. Aber was ich meine ist, dass wir, Deutschland ist das drittreichste Land der Welt. Wir sind die reichste Generation in der Geschichte der Menschheit. Wir, alles, was wir finanzieren wollen, könnten wir finanzieren, wenn wir die richtigen Prioritäten setzen. Dass auf einmal 100 Milliarden Euro für das Militär da ist, wo relativ schnell, ohne große gesellschaftliche Debatte, verhältnismäßig jedenfalls, dieses Geld locker gemacht wurde.
Und das ist nicht mal Investitionen, ne? Das ist, also ich, in meinem Verständnis sind Militärausgaben Konsumausgaben.
Ja, selbstverständlich. Also
wir hätten auch 100 Milliarden für Schulen ausgeben können oder
ja,
sowas. Das
total.
Wäre Investition gewesen. Ja.
Und ich glaube, deswegen ist auch diese Argumentation zu sagen, wir brauchen Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, um uns das leisten zu können. Ich glaube, das geht eigentlich fast schon am Thema vorbei, weil ich glaube, für mich sind Vermögens- und Erbschaftssteuern, wenn man darüber sprechen will und das so in den Mittelpunkt steht, sind es Korrekturen für politische Stabilität, also für eine Gefahr der politischen Stabilität, dass man so eine Rechtfertigung für das System verliert, wenn man sieht, okay, die über 50% der Vermögen in Deutschland werden vererbt. Das heißt, das ist Martina Linatas, die deutsche Politikwissenschaftlerin, hat da ja ein sehr schönes Buch geschrieben, Unverdiente Ungleichheit, wo sie sagt, wir leben halt in keiner Leistungsgesellschaft, sondern in so einer Erbengesellschaft. Das heißt, was für mich sind Vermögens- und Erbschaftssteuern wichtige demokratische Instrumente, aber ich würde die niemals als Finanzierungsinstrumente in den Vordergrund stellen,
okay,
sondern
als
immer
Steuerungsinstrument.
Um für gesellschaftliche Gerechtigkeit zu sorgen.
Ja,
das ist für mich, dass wir
Steuern.
Ja. Genau, ja. Und das ist für mich diese Funktion von Steuern, ist auch was in meinen Augen total wichtig ist.
Nur, was du da gerade ausrufst, also ne, das ist der, du würdest ja, würdest du jetzt deinen Willen bekommen, müssten wir ja die gesamte Gesellschaft einmal vom Kopf auf die Füße stellen. Also wir müssen ja komplett umkrempeln.
Das ist,
weil wir haben ja halt alle unser Portemonnaie in der Tasche und wir gucken da rein und sagen, ja, ich habe noch 12,50 Euro, davon kann ich mir, weiß ich nicht, ja, was für 12,50 Euro kaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Art zu denken. Klar, wenn wir jetzt so eine Sendung machen hier und wir sowieso im Thema sind, dann ist das ziemlich simpel, sich zumindest temporär von der ökonomischen Art des Denkens zu verabschieden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das im Alltag auch nur ansatzweise hinkriegen könnte. Klar, ich könnte mit deinem letzten Buch anfangen, Die Sprache des Kapitalismus. haben wir ja auch eine Sendung zu gemacht. Das heißt, ich könnte da zumindest mein Bewusstsein ein bisschen versuchen zu schärfen. Aber dadurch komme ich ja immer noch nicht raus aus dieser Art des Denkens.
Das ist das, was ich am Anfang weswegen ich das Beispiel von Zoran Mamdani so gerne. Ich glaube, diese Form, wie wir gesellschaftlichen Fortschritt haben, das ist halt nicht, wir machen das eine und dann wird's besser. Sondern wir brauchen, was die Aufgabe von Politik sein sollte, ist, das Leben der Menschen zu verbessern. Und von linken Parteien sollte es sein, für mehr Gerechtigkeit, das ist so ein großes, seltsames Konzept, immer zu sorgen. Aber vor allem, das bedeutet, dass wir konkrete Lösung für, du in Berlin weißt es wahrscheinlich besser als alle anderen, für die Wohnungskrise finden. Dass wir konkrete Lösungen anbieten, wie wir die Pflegekrise nachhaltig korrigieren können oder dazu führen können, dass auch kranke und alte Menschen ein menschenwürdiges Leben haben, die gepflegt werden müssen und dass sie eben nicht nur eine Nummer sind. Und ich glaube, diese Dinge kann Politik mit dem richtigen Willen umsetzen und es gibt eine, glaube ich, da schon kann man da auch eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für gewinnen, dass man sagt, da sollte es nicht um Effizienzgedanken und um Wirtschaftlichkeitsgedanken gehen. Und parallel dazu muss natürlich diese Diskussion laufen, ist dieses System, in dem wir leben, ist es ist das ein nachhaltiges System? Die Klimakatastrophe zeigt uns ganz eindeutig, dass es das nicht ist. Aber auch hier glaube ich, dass ich fordere nicht die sozialistische Revolution morgen. Und ich weiß, ich als Einzelner weiß auch nicht, was das beste System wäre, was anders aussieht als heute. Aber was ich glaube ist, dass auch in diesem kapitalistischen System, in dem wir jetzt leben, wir Mechanismen einführen können über demokratische Prozesse, die dazu führen, dass wir das System nach und nach so verändern, dass man irgendwann an einem Punkt ankommt in der Zukunft und zurückblickt und sagt, das ist nicht mehr das kapitalistische System, was wir in den 2020ern hatten. Ein Beispiel ist in Stockholm. wenn wir bei der Mietkrise mal bleiben, bei der Wohnungskrise. Ich glaube, ein Problem, was progressive Kräfte immer haben, ist, dass sie sagen, Mieten sollten nicht entscheiden, wer welche Wohnung bekommt. Ne? Das ist, glaube ich, was, wo man so, nur weil jemand mehr Geld verfügt, hat die Person kein höheres Menschenrecht auf eine schöne Wohnung. Das ist, glaube ich, was, wo sich alle hinterstellen können. Was aber natürlich häufig dann nicht im nächsten Schritt kommt, ist, wie verteilen wir Wohnraum dann?
Können wir ja auch ordnungsrechtlich irgendwie machen, dann profitieren halt andere.
Ja, genau.
Wenn ich diese Wohnung halt nicht über Geld verteile, sondern es von irgendeinem Amt verteilen lasse, ja, dann kriegt im Zweifelsfall der Typ, der den Chef vom Amt kennt, die schöne Wohnung im Innenstadtbezirk. Irgendwie hat der sich dann halt dahin geklüngelt. Also, ich sag
genau.
Mal, das Privileg ist ja nicht weg, es hat nur jetzt jemand anders.
Genau, und diese Frage ist in meiner Erfahrung nach, diese Diskussion wird dann auf progressiver Seite verhältnismäßig wenig geführt. Es wird gesagt, so, der Preis sollte nicht entscheiden, die Mieten sind zu hoch, aber die Frage, wie verteilen wir dann, da herrscht relativ großes Schweigen. Und dieses, wie gesagt, meine Mutter kommt aus der DDR und ich möchte kein Politbüro haben, was entscheidet, wer.
Um Himmels Willen,
aber nee. Es gibt beispielsweise in Stockholm gab es ein Pilotprojekt, wo staatliche Wohnungen, also die der Stadt gehörten, für Preise unter dem Mietdurchschnitt angeboten werden und die wurden verlost. Man konnte sich da anmelden für eine Lotterie, da gab es keine Begrenzung und die Person, die die Nummer 1 gezogen hat, war die erste, die sich angucken konnte. Wie so. Und das ist natürlich, das klingt erstmal, wenn man so sagt, oh, um Gottes Willen, wir verlosen Wohnungen.
Ja, ist das doch egal, wie du, also das ist doch letztlich, wie du das Allokationsproblem löst, ist letztlich egal, weil das knappe Gut ist immer noch knapp und hinterher sind Menschen auf das knappe Gut verteilt worden, nur halt andere.
Genau, aber das ist aber in diesem Fall, wenn du beispielsweise dir über so Lotterieentscheidungen angehst, und wir müssen natürlich, wir brauchen mehr Wohnraum, das ist keine Frage, aber selbst die schönen Bezirke beispielsweise, da können wir nicht einfach mehr Wohnraum schaffen, weil das ist irgendwann ist.
Genau. Nachverdichten, ja.
Aber ich glaube, wenn man so anfängt, und das ist übrigens auch wie funktionieren Lotterien? Wann sind Lotterien effiziente Verteilungsinstrumente? Sind auch ökonomische Theorien. Aber wenn man sich das anguckt, dann sieht man in Schweden in diesem Beispiel, dass Leute, die so eine Wohnung bekommen haben, haben weniger gearbeitet. Wo man erstmal sagt, oh Gott, haben die ganzen Neoliberalen doch recht, dass der Mensch faul wird, wenn er nicht gezogen wird? Nee, aber was man gesehen hat, viele von denen sind zurück an die Universität gegangen, haben Weiterbildung gemacht, haben quasi in ihre Bildung investiert, weil sie auf einmal sicheren, günstigen Wohnraum hatten. Und wir haben eine größere soziale Durchmischung. Das heißt, wir haben, denn kriegt halt, hier kriegt halt das, der Anwalt mit seiner Frau, kriegt die Wohnung und die gegenüber kriegt halt die alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern. Und dann haben wir eine soziale und sozioökonomische Durchmischung. Und das wirkt vielleicht erstmal bizarr, aber das ist in meinen Augen, als ich mich mit diesem Fall in Stockholm beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es, okay, es gibt Alternativen. Die klingen für uns total bizarr, aber es ist natürlich, und es wird in jedem System, kann nicht jeder die Wohnung haben, die er gerne hätte. Das ist, glaube ich, aber auch gar nicht schlecht.
Das weiß ja auch jeder, darum ist es ja auch okay, wenn ich sie zugelost kriege.
Genau.
Solange ich sicher sein kann, dass ich nicht in irgendein fieses Loch dann gesteckt werde. Ne?
Genau, und das ist natürlich, dass wir es muss eine Baseline geben, wie dass jeder Mensch gut leben kann. Und wir brauchen natürlich auch, das ist, wie das in einem, ob das im Großen genauso funktioniert, ist natürlich völlig fragwürdig. Ne? Es gibt ja Fälle, wo man super schnell aus der Wohnung raus muss. Man denkt nur an häusliche Gewalt. Ne? Eine Frau, die sich von einem gewalttätigen Partner trennt, die kann nicht darauf warten, dass sie jetzt bei der nächsten Losung Glück hat. Sondern da muss es Hilfen geben. Aber ich glaube, als ich mich damit beschäftigt habe, war das so, okay, es gibt Alternativen, die für uns vielleicht total bizarr wirken, die aber, glaube ich, für eine tiefere Gerechtigkeit und so ein Gerechtigkeitsgefühl in Gesellschaften sorgen können. Wenn eben nicht es darum geht, wer hat den besten Job, so ich arbeite als Freelancer, meine Freundin ist auch Freelancerin, wenn wir uns in Frankfurt am Main um eine Wohnung bewerben würden, dann müssen wir vielleicht so, keine Ahnung, doch einen Blutzoll leisten.
Ja, euer Erstgeborenes.
Ja, das ist so, wo ich denke, ne? Und wenn man dann aber dieses Gefühl hat, okay, ich hatte jetzt halt Pech, die Wohnung war toll, aber die hat jetzt jemand anders bekommen. Ne? Das war jetzt nur ein Beispiel, aber wo ich gleichzeitig denke, das sind auch, hier können die Wirtschaftswissenschaften total helfen, Verteilungsprobleme zu lösen, beziehungsweise Alternativen anzubieten. Wie wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass der Preis alles verteilt, wie können wir es dann verteilen?
Passt natürlich nicht in die Erzählung der Leistungsgesellschaft, ne? Weil der Typ in der geilen Wohnung, die er nur hat, weil er geil Geld verdient, weil er so geil arbeitet und jede Nacht nur 4 Stunden schläft und jede Woche 7 Bücher liest und was die sich sonst noch alles so erzählen, diese Verrückten, der kann das rechtfertigen. Der kann sagen, ja, guck mal, ich habe mich hier, ja, ich habe mich also im Grunde völlig selbstausbeuterisch verhalten. Also ich habe mir selbst geschadet, um mich jetzt belohnen zu können. Ja. Was qualifiziert dich denn eigentlich, das aus einer Verlosung zu kriegen?
Ja, das ist, ich glaube, diese Erzählung verliert an Macht. Ich glaube, diese Erzählung verliert an Einfluss, dass man glaubt, dass dieses, so jeder ist seines Glückes Schmied. Ich glaube, dieses Grundversprechen des Kapitalismus, wer hart arbeitet, wird belohnt. Die verliert an Überzeugungskraft und an...
Wann warst du das letzte Mal auf TikTok und hast Finfluencern zugeguckt?
Ich sage nicht, dass sie verschwindet. Okay. Ne? Aber wenn man sich anguckt unter jungen Menschen, diese Umfragen, die sind natürlich auch, man muss die mit Vorsicht genießen, aber wie bewertest du Kapitalismus, wie bewertest du Sozialismus? Die Zustimmungswerte zu sozialistischen Konzepten sind erstaunlich hoch. Und das ist in den USA, haben wir eine Generation, wo der Sozialismus höhere Zustimmungswerte hat als der Kapitalismus. Auch weil in den USA alles, was als milde sozialdemokratische Politik angedacht wird, als Sozialismus geframed wird, ist noch ein ganz anderes Problem. Ich sage nicht, dass es gibt natürlich auch Selbsterhaltungserzählungen vom kapitalistischen System über diese Leistungsgesellschaft und gerade diese Manosphere, wo dieses, wenn du dich selbst optimierst, kriegst du alles Tolle im Leben und wenn du es nicht bekommst, sind Frauen schuld. Die werden nicht verschwinden und wir werden niemals eine homogene Gesellschaft sein, wo eine Erzählung alles dominiert. Aber ich glaube schon, dass diese, auch die Krise des demokratischen Systems, dass der Aufstieg von neofaschistischen, rechtsextremen Parteien auf der ganzen Welt, dass das ein Ausdruck dieses verloren gegangenen Glaubens an das kapitalistische Heilsversprechen ist. Und dass gerade die Rechte, die politische Rechte, das deutlich besser davon kapitalisieren kann, das deutlich besser instrumentalisieren kann. Das glaube ich schon. Aber ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, wo vermeintliche Gewissheiten der letzten, seit dem Zweiten Weltkrieg im Westen und seit den 90er Jahren, dass die zumindest in Frage gestellt werden. Was nicht automatisch heißt, mich nicht falsch verstehen, dass das, was danach kommt, besser ist.
Ich wollte gerade sagen, welche Propheten kommen denn dann?
Ja, genau. Und das ist, ich sage nicht, dass nur weil es diese Krise des kapitalistischen Systems gibt, die in den nächsten Jahren auch schlimmer werden wird, wenn es politisch nichts getan wird. Weil die Ungleichheitskrise wird nicht von alleine verschwinden. Die Pflegekrise wird nicht verschwinden. Die Wohnungskrise wird nicht verschwinden. Die Klimakatastrophe wird nicht verschwinden. Das heißt, diese Krisen subsumieren sich und werden den Kapitalismus weiter aushöhlen. Und der wird irgendwann enden, dieses kapitalistische System, wie wir es heute kennen. Aber daraus entsteht keine Notwendigkeit, dass das System danach gerechter, besser, ja, schöner ist als das, was wir heute haben.
Daniel Stehr, vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Holger.
Wer redet, ist nicht tot.